Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Blau-Weiß Plus, dem Israel-Podcast. Wir haben heute eine der führenden Expertinnen der Antisemitismusforschung bei uns in Berlin vor dem Mikrofon, und zwar niemand Geringeres als Dr. Alexandra Kurt. Sie hat vor knapp 20 Jahren über Studentenverbindungen promoviert und arbeitet seitdem am Institut für Politikwissenschaft der Justus-Liebig-Universität Gießen. Alexandra Kurt gilt als eine der profiliertesten Kennerinnen von Rechtsextremismus, Antisemitismus und Burschenschaften in Deutschland. Sie hat zahlreiche Monographien, Schulbücher, Gutachten, Rezensionen und unzählige Beiträge in Fachzeitschriften und Sammelbänden verfasst. Liebe Alex, wir freuen uns sehr, dich heute hier begrüßen zu dürfen im Rahmen unseres Podcasts.
Hallo, ich freue mich auch sehr, dass ich heute hier sein darf.
Eine gewisse Anreise aus Gießen liegt hinter dir, aber was macht man nicht alles für die DEG? Liebe Alex, woher kommt denn dein Interesse an Israel?
Mein Interesse an Israel kommt tatsächlich, also ist eigentlich ursprünglich kein originäres Interesse an Israel gewesen, sondern ist tatsächlich ein Interesse, das aus der Auseinandersetzung und der Beschäftigung mit dem Antisemitismus heraus entstanden ist. Also es war quasi kein geografisches Interesse, es war auch nicht ein Interesse erstmal an internationaler Politik, Nahostkonflikt oder ähnliches, sondern es war tatsächlich, es kam über meine Forschung und mein Interesse am Themenfeld Antisemitismus.
Warst du denn schon mal in Israel? Und falls ja, als du das erste Mal dorthin gereist bist, was hast du dort erlebt? Also gibt es da irgendwas aus der Forschung, was dich vielleicht über den Weg gelaufen ist, oder hat es den Forschungsinhalt nochmal ergänzt?
Ja, ich war schon mehrfach in Israel und das erste Mal im Jahr 2003. Und das war aber ehrlich gesagt eigentlich also eher ein Zufall, dass ich dort hingekommen bin. Also der Hintergrund ist der, wir hatten mit einer kleinen Gruppe in Gießen von Wissenschaftlern und Studierenden so einen kleinen Arbeitskreis gegründet im Gefolge des 11. September 2001. Das war für uns alle politisch wie auch wissenschaftlich eine wirkliche Zäsur. Wir waren der Auffassung, dass bestimmte Dinge anders gedacht werden müssen. Und haben dann einen kleinen Verein gegründet, das Netzwerk für politische Bildung, Kultur und Kommunikation. Wir feiern in diesem Jahr 20-jähriges Bestehen. Und uns hat insbesondere verbunden, nicht zuletzt die Frage des Antisemitismus und dann auch die Frage des weltweiten Antisemitismus. Und insbesondere des Antisemitismus, der sich gegen Israel richtet. Und dann haben wir angefangen, tatsächlich an einem Buch zu arbeiten, an einem Sammelband über Israel, und haben da wahnsinnig viel diskutiert. Also das war ein relativ langes Projekt. Das heißt, ich war in dem Thema drin, habe dann aber sozusagen auch noch meine Promotion zu Ende gemacht und weiß noch, dass ich aus welchen Gründen auch immer an irgendeinem Tag, muss so im Jahr 2002, vielleicht auch 2003, ich weiß es nicht mehr genau gewesen sein, in der historischen Bibliothek bei uns in der Uni war, also nicht in der politikwissenschaftlichen Bibliothek, auch nicht in der soziologischen, sondern in der historischen Bibliothek, weil mich historische Fragen auch immer interessiert haben. Und da guckte ich so über die Auslage und fand einen Flyer der Bundeszentrale für politische Bildung, wo eine Bildungsreise nach Israel angeboten wird. Und dann dachte ich, das ist ja interessant. Nahm das mit und habe den Fragebogen einfach ausgefüllt und das weggeschickt und dachte, ach, das klingt spannend. Also in der Vorstellung, ehrlich gesagt, dass ich dann weitere Informationen bekomme. Ja, und irgendwann, ein paar Wochen später oder vielleicht auch ein paar Monate später, ich weiß, ich hatte das schon überhaupt gar nicht mehr auf dem Schirm, kriegte ich ein formelles Schreiben. Man würde sich sehr freuen, dass meine Bewerbung zu dieser Bildungsreise angenommen sei. Und dann sei die Reise nach Israel. Das sollte dann im Oktober 2003 sein. Und das war ja quasi mitten in der Al-Aqsa Intifada. Und dann war ich erstmal, also ich habe mich gefreut, aber ich war auch total geschockt, weil ich darauf überhaupt nicht eingestellt war, und habe mich dann aber, Gott sei Dank, entschieden, diese Reise mitzumachen. Und es war unglaublich spannend. Und ich habe wahnsinnig viel gelernt, auch wahnsinnig viel für dieses Buchprojekt gelernt, und gleichzeitig aber quasi das Land nochmal von einer völlig anderen Perspektive wahrgenommen. Also vorher war das ja wissenschaftlich, aufklärerisch, rational. Und dann kam quasi die emotionale Seite dazu. Das kennen wahrscheinlich alle. Man ist einmal da und hat das Gefühl, ja, da muss man wieder hin. Das ist einfach toll.
Wie würdest du das Land denn in 3 Worten beschreiben?
Ja, wie würde ich das in 3 Worten beschreiben? Als demokratisch, als jüdisch und als divers.
Jetzt hast du, vielleicht um auf den vorherigen Punkt nochmal zurückzukommen, von 9/11 gesprochen als Zäsur und sagen die Notwendigkeit, bestimmte Dinge neu zu denken. Ich glaube, das ist ein ganz interessanter Punkt, den viele, die in der DEG jetzt aktiv sind, in der Sozialisierung durchgemacht haben. Wie war das bei dir und was musste neu gedacht werden?
Also bei mir war das, wie wahrscheinlich bei vielen, eine sehr, sehr heftige Zäsur. Und zwar deshalb, weil es gab ja unglaubliche politische Auseinandersetzungen quer durch die politischen Lager und natürlich auch in der politischen Linken. Ich habe mich immer als links, linksliberal, sozialdemokratisch verstanden. Und ich glaube, gerade innerhalb dieser Szenerie im allerweitesten Sinne waren ja die Umbrüche dann am heftigsten und am größten. Und ich kann mich noch daran erinnern, wie schockiert ich war, wie wirklich langjährige Bekannte und auch Freunde und Freundinnen tatsächlich angefangen haben, im Zusammenhang mit 9/11 die krudesten Verschwörungserzählungen zu behaupten. Und das ist mir ganz negativ aufgestoßen. Das ist noch ein bisschen gelinde gesagt. Also da sind einfach tatsächlich viele Freundschaften, politische Freundschaften dran zerbrochen, weil ich kam ja quasi aus der Rechtsextremismusforschung. Da gehört die Antisemitismusforschung dazu und das war für mich vollkommen indiskutabel. Und letztendlich hat sich sozusagen dieses ganze Feld, also sowohl im politischen Bereich, aber natürlich die Wissenschaft war ja davon auch betroffen, das hat sich ja sozusagen rund um 9/11 vollkommen neu strukturiert, nämlich quasi, wenn man es jetzt ein bisschen schematisch betrachten will, in diejenigen, die der Auffassung waren, man müsste sozusagen an seinem Weltbild nichts ändern. Dazu gehört ein Anti-Amerikanismus, harsche Kritik natürlich an den USA, ein vollkommen unkritisches Verhältnis zum Islamismus, mindestens in Kauf nehmen von Antisemitismus unter dem Deckmantel der Israel-Kritik und unter dem Deckmantel des Anti-Imperialismus. Und das in ganz unterschiedlichen Varianten und Spielarten. Und dann gab es eben diejenigen, die der Auffassung waren, dass das mit einer aufgeklärten Position schlicht und ergreifend nicht zusammengeht. Und dass das nicht funktioniert und dass das wirklich sehr grundlegende Differenzen sind. Also das ist da auch nicht das war, glaube ich, den allermeisten klar, oder mir war das sehr schnell klar, zu merken, da geht es nicht um Detailfragen. Das sind nicht so Kleinfragen, wo man sich irgendwie ja auch heftig streiten kann, sondern es ist eine ganz grundlegende Frage, welches Verhältnis hat man zur Welt und in welcher Welt will man leben? Und ich habe das als sehr heftig und auch als sehr bedrückend wahrgenommen, weil ich mir auch immer die Frage gestellt habe, wieso habe ich das vorher nicht so gesehen? Also das waren ja nicht plötzlich andere Menschen, das waren geachtete Kollegen, Kolleginnen, Menschen, mit denen man auch viel erlebt hat, die man für aufgeklärt und rational gehalten hat und wo man plötzlich das Gefühl hatte, das funktioniert überhaupt nicht.
Gibt es denn heute in der linken Szene ausreichend Bewusstsein über den Islamismus? Also weil du den jetzt als Begriff schon reingebracht hast, gerade auch als vielleicht Spaltungselement in der Zeit. Also seitdem sind ja, wie du gerade gesagt hast, schon über 20 Jahre vergangen. Euer Verein feiert das 20-jährige Jubiläum. Hat sich was getan in Deutschland, wenn man sich die Debatte um 9/11 jetzt im Nachschau nochmal anschaut und vielleicht wie die sich über die Jahre entwickelt hat?
Ja, ich glaube, da hat sich eine ganze Menge geändert. Da hat es ja auch, also sowohl im politischen Bereich, aber auch im Forschungsbereich, also dass überhaupt das Thema ernsthaft erforscht wird und das nicht so ein exotisches Forschungsthema ist. Also im Wesentlichen gab es ja eigentlich vorher Bassam Tilly in der Politikwissenschaft, der sozusagen einfach aufgrund seines eigenen Migrationshintergrundes, er stammte ja aus Syrien, der quasi das mehr oder minder das Standardwerk zum Thema geschrieben hat, die fundamentale Herausforderung schon viel früher, also schon nach dem Zweiten Golfkrieg. Und aber der stand sozusagen, also das war ein erfolgreiches Buch, aber das war jetzt nicht so, dass seine Thesen insgesamt geteilt worden sind, obwohl, wenn man sich das jetzt anguckt, ich habe das dann später nochmal gelesen, der hat ja wahnsinnig viel tatsächlich, obwohl die Politikwissenschaft keine Kristallkugelwissenschaft ist, aber er hat wahnsinnig viel durch die Analyse eigentlich vorausgesehen, was sich da dann auch später zugespitzt hat. Der hat es ja lange vor 9/11 geschrieben, aber er hat im Grunde genommen diesen weltpolitischen Konflikt schon sehr deutlich gesehen, als also auch als Folge des endenden Ost-West-Konfliktes. Und ja, und danach, also heute würde ich ja sagen, es gibt heute sozusagen, wird das Feld relativ breit beforscht. Es gibt immer natürlich noch Auseinandersetzungen und die Frage, nimmt man es ernst genug, nimmt man es nicht ernst genug, übertreibt man das? Die Frage des Rassismus spielt natürlich da rein. Das kommt eben auch dazu, dass manchmal die Islamismusforschung dann ins Rassismusfahrwasser gerät. Das sind ja einfach alles auch schwierige und komplizierte Felder. Aber ich würde insgesamt sagen, es hat sich sehr viel verändert und auch sehr viel zum Positiven verändert.
Jetzt hast du ja vielleicht so ein bisschen den akademischen Vorteil, dass du aus der Antisemitismusforschung kommst, dass sagen dieses Thema strukturell nicht ganz so weit weg liegt. Wie kommst du denn zu dem Thema Antisemitismus und Rechtsextremismus?
Wie bin ich dazu gekommen? Ich habe mir im Vorfeld des Gesprächs die Frage gestellt, wie ich eigentlich dazu gekommen bin. Ich kann das hundertprozentig ehrlich gesagt gar nicht sagen. Also meine allerfrühesten Erinnerungen an Rechtsextremismus sind tatsächlich Erinnerungen an meine Großmutter, die vor den Nachrichten oft saß. Also ich hatte ein sehr enges Verhältnis zu meiner Großmutter mütterlicherseits. Vor den Nachrichten saß und wenn es Berichte gab über Neonazis, muss man denn 1980er Jahren gewesen sein. Dann ist diese ansonsten so wirklich sehr sanftmütige Frau absolut wütend geworden. Also die hat dann den Fernseher angeschrien, als ob sie jetzt mit diesen Gruppierungen sprechen könnte. Und er hat gesagt, ihr habt keine Ahnung davon, ihr wisst überhaupt nicht, wie das ist. Wie könnt ihr sowas sagen? Also sie war richtig, die wurde richtig unfertig und regte sich furchtbar auf. Und das endete meistens dann damit, dass sie sagt, ich kann mir das eigentlich gar nicht angucken, ich kann da nicht schlafen. Und also mir war sozusagen, ohne dass ich jetzt ein großes politisches Bewusstsein dazu hätte, mir war klar, das ist offensichtlich etwas, was ganz entsetzlich ist. Und klar, dann wird man politisch sozialisiert, man muss dazu sagen, ich bin in quasi mehr oder minder im sozialdemokratischen Milieu groß geworden. Und ja, natürlich waren das dann auch Themen. Man kriegte das, verstand das dann selber, was in den Nachrichten ist. Und aber ich habe auch nie verstanden, wie meine Großmutter eigentlich nicht, wie kann man sozusagen so viele Jahre, Jahrzehnte nach dem Nationalsozialismus, wie kann man in so einer neonazistischen Organisation sein? Wie kann man damals mit Springerstiefeln, Glatze, Bomberjacken, das war ja so das typische Bild der Ne, also wie kann man solche Ideologien vertreten nach allem, was man über Geschichte weiß. Und das hat mich einfach, ich muss sagen, das hat mich interessiert. Gut, dann wird man natürlich zwangsläufig, wenn man in Deutschland aufwächst, man wird damit auch konfrontiert. Ich erinnere mich daran, dass also eine unserer Abiturfeten wurde, ich weiß gar nicht warum, aus irgendwelchen Gründen von so einer örtlichen Neonazi-Gruppe überfallen. Also gar nicht die Party an sich, aber sozusagen, da gab es irgendeinen Konflikt. Vermutlich mit linken Schülern. Und das war für mich ziemlich shocking. Also es ist Gott sei Dank niemand verletzt worden, aber Bänke, Stühle, ist einfach wahnsinnig viel zu Bruch gegangen und es war eine unglaubliche Brutalität. Das war eigentlich sozusagen das erste Mal, dass mir Neonazis nicht im Fernsehen, sondern in der Realität begegnet sind. Und dann habe ich 1990 ja angefangen, unter anderem Politikwissenschaft in Marburg zu studieren. Und in Marburg war das einfach ein wichtiges Thema. Also es wurden Seminare angeboten und das fand ich wahnsinnig interessant. Und so bin ich quasi zu diesem Thema gekommen. Und ja, obwohl ich sozusagen immer wieder auch Versuche gemacht habe, es ist ja kein schönes Thema, auch anderes zu machen. Es kam immer wieder zu mir zurück. Also es passierten immer wieder Dinge, wo ich das Gefühl hatte, ich kann, das geht nicht, dass ich mich jetzt keine Ahnung, den schönen theoretischen Themen der Politikwissenschaft oder den großen demokratischen Bewegungen oder wie auch immer, also all die Sachen, wo man quasi nicht so ganz tief irgendwie im absoluten Sumpf versinkt. Ich hatte immer das Gefühl, ich kann das nicht. Es ist nicht meins. Ich würde mir das manchmal wünschen, weil das ja auch belastend ist, sich gerade mit solchen Originaltexten, also egal ob historische oder aktuelle, zu befassen. Aber es ist offensichtlich nicht mein Ding.
Jetzt hast du den Antisemitismus und den Rechtsextremismus erwähnt. Es gibt ja in Deutschland zumindest so einen Elitenkonsens nach 1945, dass Antisemitismus und Rechtsextremismus verpönt sind und eben gesellschaftlich durchaus an den Rand gedrängt. Was wird denn in Deutschland missverstanden, wenn es um Antisemitismus geht? Oder wird Antisemitismus als solcher überhaupt verstanden?
Es wird eine ganze Menge missverstanden, wenn es in Deutschland um Antisemitismus geht. Das vielleicht heftigste Missverständnis ist die Vorstellung, dass der Antisemitismus auf den NS-Antisemitismus zu reduzieren sei. Also so, als ob es keine Vorgeschichte des Antisemitismus gegeben hätte und auch so, als ob es keine Nachgeschichte des Antisemitismus gegeben hätte und nach wie vor gibt. Und das ist ja nicht einfach nur eine Fehlwahrnehmung, sondern das hat ja Konsequenzen. Es bedeutet nämlich, dass man häufig tatsächlich andere Varianten des Antisemitismus gar nicht als solche wahrnimmt, weil dann quasi das, was man sozusagen an Punkten hat zum NS-Antisemitismus, weil das da nicht eins zu eins auftaucht. Und noch heftiger ist, dass man sich oder dass viele sich gar nicht vorstellen können oder nicht vorstellen wollen, dass der Antisemitismus nicht einfach nur ein rechtes Phänomen ist, sondern dass der Antisemitismus tatsächlich sich quer durch alle politischen Lager und quer durch alle Bevölkerungsschichten durchzieht und dass es eben sehr unterschiedliche Varianten des Antisemitismus gibt und auch gab, ja auch historisch gab. Und mit diesem Fehlverständnis ist natürlich dann ganz viel von dem, was Antisemitismus ausmacht und natürlich insbesondere auch der israelbezogene Antisemitismus, überhaupt nicht zu verstehen. Und ich bin manchmal verwundert darüber, wie naiv manche Menschen, die ansonsten ja sehr klug sind, auftreten und so vielleicht so tun. Ich weiß gar nicht, ob sie so tun oder ob sie es wirklich auch nicht verstehen oder verstehen wollen. Na, so darauf beharren, aber man müsse doch jetzt Israel kritisieren dürfen. Und nicht begreifen oder nicht begreifen wollen, dass das gar nicht der Punkt ist. Also wir wissen alle, also jedenfalls in der DEG wissen wir, dass Israel wird permanent kritisiert und steht sozusagen unter ganz scharfer Beobachtung, auch was Publizistik, Öffentlichkeit, auch selbst was die Wissenschaft angeht. Und das ist nicht der Punkt, sondern der Punkt ist ja da, wo es tatsächlich also israelbezogener Antisemitismus ist. Und da gibt es eine, ich glaube, manchmal gespielte Naivität, aber manchmal auch reale Naivität von Menschen, die genau aus dieser Fehlwahrnehmung resultiert, nämlich Antisemitismus letztlich nur als NS-Antisemitismus zu begreifen und es nicht in seinen vielfältigen Facetten wahrzunehmen. Und das ist ein bisschen merkwürdig, weil man kann in jedem Lehrbuch oder in jedem Einführungsbuch findet man den Namen Marr, ja? Wilhelm Marr, der sozusagen ja den Begriff Antisemitismus erfunden hat, in Anführungszeichen. Aber jedenfalls ist er da erstmalig nachweisbar. Und Mao war ja von seiner politischen Überzeugung her im 19. Jahrhundert ein ganz früher Anarchist. Also der war ja sozusagen nicht von Beginn an in irgendeiner Form politisch rechts, sondern er war radikal links und er hatte eine große Sympathie für anarchistische Ideen. Das hat sich danach etwas verändert, aber was sich nicht verändert hat, ist sein Antisemitismus. Und was mich wundert, ist, dass es nach wie vor ja innerhalb der politischen Szenen, und da geht es nicht nur um die anarchistische Szene, sondern auch um andere linke Szenen, so wenig Auseinandersetzung auch um die eigene Geschichte und auch um die eigene Theoriebildung gibt. Weil das wäre ja notwendig. Also da, man findet quasi in vielen theoretischen Schriften, gerade aus dem 19. Jahrhundert und auch aus dem Anfang des 20. Jahrhunderts und dann aber auch sozusagen, zieht sich im Prinzip durch, immer wieder quasi solche Bezüge. Das heißt nicht, dass alle, die diese Richtungen vertreten, Antisemiten waren, aber es ist ein Teil davon und man müsste eigentlich, ich würde erwarten, dass wenn man da in irgendeiner Form sich in einer solchen Tradition verortet, in welcher auch immer, dass man sich damit auseinandersetzt, es sei denn, man möchte bewusst diese antisemitische Tradition fortführen. Das ist was anderes. Das machen Neonazis auch. Die müssen sich quasi auch nicht damit auseinandersetzen, die finden das ja positiv. Also von daher gibt es da keine kritische Auseinandersetzung, warum auch. Sie sind ja der Auffassung, der Antisemitismus sei etwas, was richtig wäre und was sie weiterhin offen vertreten. Das würde aber, glaube ich, heutzutage kein Anarchist von sich behaupten, es wäre super Antisemit zu sein. Also wäre zu erwarten, dass man sich mit solchen Traditionen auseinandersetzt.
Der Begriff Tradition, vielleicht daran anknüpfend, wenn man die Entwicklung des Antisemitismus natürlich in dem Zeitverlauf der 150 Jahre, vielleicht Zeit will er mal anschauen, hat ja seine Form gewandelt oder auch seine Darstellung und vermittelt sich anders. In verschiedenen sozial- oder sozioökonomischen Erhebungen in Deutschland kommen dennoch etwa 20% der Bevölkerung auf antisemitische Einstellung. Wenn man sieht, eine Anzahl, die interessanterweise im Zeitverlauf fast unverändert ist, mit vielleicht minimalen Schwankungen. Wie kann man dann dieses Problem beheben, wenn es sich sozusagen ab 45 oder auch trotz der Nachkriegszeit nicht verändert hat? Oder ist es überhaupt behebungsfähig oder möglich?
Sie hat sich, also wenn wir von der Nachkriegszeit aus ausgehen, hat sie sich natürlich glücklicherweise schon verändert. Also wenn wir die allerersten Erhebungen uns angucken, damals noch von dem Allendorf-Institut, also das entspricht natürlich quasi nicht dem methodischen Know-how von heute. Also das war natürlich noch sehr hemdsärmelig gemacht, diese Umfragen. Klar, ich meine, die Umfragenforschung, die war einfach ja vor 45 überhaupt nicht verbreitet in Deutschland. Also da hat man ja sehr viel von, insbesondere von den Amerikanern gelernt. Aber es gibt ja sozusagen diese ersten Umfragen noch und es ist ein bisschen kurios, wenn man sich die Fragebögen heute anguckt, aber nichtsdestotrotz, da waren immer auch eine ganze Menge offene Antwortmöglichkeiten dabei. Und das ist unfassbar, wie offen Menschen da, also wirklich Anfang der 50er Jahre, ihren Antisemitismus präsentiert haben. Und das waren sicher mehr als 20%. Also das heißt, wir stehen sozusagen nicht in den 1950er Jahren, glücklicherweise. Aber wenn man sich so die letzten 20 Jahre anguckt, da verändert sich im Prinzip wenig, was diese empirischen Umfragen betrifft. Jetzt könnte man natürlich auf der einen Seite sagen, okay, vielleicht gibt es so einen Bodensatz in der Gesellschaft, in jeder Gesellschaft. Das ist aber, also damit wären dann die Veränderungen nicht erklärbar. Also offensichtlich spielen gesellschaftliche Entwicklungen schon eine Rolle. Und auch wenn man es im Vergleich sich anguckt, also es ist nicht in jeder Gesellschaft so, dass es 20% sind. Es können auch mehr oder weniger sein, je nachdem. Also das heißt, natürlich kann man quasi, muss man etwas tun, um das weiter zu verringern. Auch wenn ich nicht denke, dass es möglich ist, in einem überschaubaren Zeitraum das auf Null zu bringen. Also das wäre naiv, das zu denken. Aber eine Verringerung ist durchaus möglich, aber man muss dabei immer bedenken, Also da der Antisemitismus insbesondere dann, wenn er als Weltanschauung fungiert und nicht als partielles Vorurteil, dass er dann natürlich ganz stark mit der Person verbunden ist und dass er, wenn er verfestigt ist, im Grunde genommen dann nicht zu beheben ist. Das heißt, die einzige Möglichkeit ist tatsächlich über die Sozialisation, über die politische Sozialisation, über die Erziehung der Kinder und Jugendlichen etwas zu verändern. Und das bedeutet notwendigerweise, dass man das immer nur mittel- und langfristig denken kann. Das sind keine Vierjahresprogramme, die man ins Leben rufen kann. Das, ja, das hätte man gerne, aber das funktioniert beim Antisemitismus als Weltanschauung noch weniger als bei anderen Formen der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit.
Vielleicht genau daran anschließend, es gibt von Clayton Green, Albert Chang und Ian Kingsbury die These, dass Antisemitismus mit dem Bildungsgrad zunimmt. Also damit wären ja Bildungsprogramme gegen Antisemitismus in der Form nutzlos. Kannst du dieser These was abgewinnen?
Also die Studie ist hochinteressant. Sie ist deshalb so interessant, weil sie ist eine Pionierleistung bei etwas, was wir aus der empirischen Forschung schon lange kennen. Nämlich sie setzt an dem Faktum, dass wir wissen, dass natürlich Menschen mit einem höheren Bildungsgrad bei Befragungen sehr viel genauer wissen, was sozial erwünschte Antworten sind und was sozial unerwünschte Antworten sind. Und wir wissen in Bezug auf Deutschland auch, dass alle empirischen Studien zu Antisemitismus sagen, dass es für gewöhnlich so ist, je höher der Bildungsgrad, umso geringer die Affinität zu antisemitischen Items, die da abgefragt werden. Wobei alle seriösen Forscher und Forscherinnen immer darauf hinweisen, dass die Diskrepanzen nicht besonders groß sind und dass auf alle Fälle dieser Faktor eingerechnet werden muss, dass man davon ausgehen muss, dass diese Gruppe von sehr gut ausgebildeten Menschen, formal hochgebildeten Menschen, genauer weiß als andere, was sozial unerwünschte Antworten sind. Das ist erstmal klar und bislang hat man sich aber nicht dran gewagt, oder das ist auch sehr, sehr schwierig, also sozusagen dran gemacht, sich jetzt mal die Frage zu stellen, lässt sich denn empirisch überprüfen, wie hoch dieser Anteil der sozial erwünschten Antworten in dieser Gruppe ist? Wie macht man das? Das ist methodisch ziemlich kompliziert. Und was bedeutet das? Und von daher ist diese Studie, die aber in den USA ja gemacht worden ist, eine absolute Pionierstudie. Ich bin mir allerdings unklar, ob diese Methode geeignet ist, also um diese harte These zu vertreten. Weil, also das ist innovativ, weil sie wollen Doppelstandards abprüfen und haben deshalb quasi zwei jeweils repräsentative Gruppen gebildet. Das ist aber gleichzeitig natürlich auch der Haken, weil es nicht es sind zwei Fragebögen. Und zwei Gruppen, die sind zwar jeweils für sich repräsentativ, aber natürlich trotzdem eben nicht 1:1 zu vergleichen. Und dann hat man quasi einfach bei bestimmten Punkten, wo man weiß, es werden Doppelstandards angelegt, die Fragen verändert, insofern, dass eben einmal ein Bezug zu Juden bzw. zu Israel auftaucht und eben im anderen Fragebogen quasi der Kontrollgruppe irgendein anderer Staat oder irgendeine andere religiöse Zugehörigkeit. Und da hat man festgestellt, also dass je nachdem, was da abgefragt wird, die Zustimmungswerte zu den Items, wo es Bezüge zu Juden bzw. zu Israel gibt, stärker ausfallen bei den Gebildeten. Daraus jetzt sozusagen Schluss zu folgern, die Gebildeten seien antisemitischer, halte ich für gewagt, denn es sind ja keine antisemitischen Items im tatsächlichen engeren Sinne, die abgefragt worden sind. Und wir wissen zu wenig darüber, wie das quasi mit den Kontrollgruppen funktioniert. Also von daher würde ich daraus auf gar keinen Fall ableiten, dass Bildungsprogramme nutzlos sind. Das wäre wirklich das Kind mit dem Bade ausgeschüttet. Aber Ich hoffe, ich bin selber ja keine Empirikerin, aber ich hoffe und wünsche mir, dass diese Studie, die wirklich eine Pionierstudie ist, den Anstoß gibt, dass man weiter in diese Richtung forscht. Da wird noch eine ganze Menge zu forschen sein, bevor man da wirklich valide Ergebnisse hat. Das ist auf alle Fälle hochspannend. Für mich ist es, da ich mich ja mit dem akademischen Rechtsextremismus und dem akademischen Antisemitismus sehr, sehr intensiv auseinandersetze und auseinandergesetzt habe, für mich ist das jetzt nicht so neu. Also mir ist klar, Antisemitismus und Rechtsextremismus haben nichts mit Dummheit und Unwissenheit zu tun. Weil ansonsten könnte es dieses ganze Feld des akademischen Rechtsextremismus und akademischen Antisemitismus überhaupt nicht geben. Das finde ich eher, also da habe ich nie verstanden, warum das medial so eine große Rolle spielt. Und viele denken, also wenn man jetzt allein quasi eine höhere Abiturquote oder sowas hat, dann würde man damit automatisch was ändern. Nein, es ist ja immer die Frage, was wird vermittelt? Ja, also wenn ich mich damit nicht auseinandersetze in meiner schulischen, meiner universitären Ausbildung, ja, wieso soll ich da quasi eine Antisemitismusprävention erfahren? Das ist ja überhaupt nicht, das wäre ja absurd. Also es kommt sozusagen, nicht jede formale Bildung ist eine Antisemitismusprävention, sondern es kommt natürlich darauf an, was ist das für eine Bildung.
Jetzt hast du den Rechtsextremismus schon angesprochen. Der Rechtsextremismus hat oder ist ja gewissermaßen auch eine deutsche Tradition. Und was würdest du sagen, zeichnet denn den deutschen Rechtsextremismus aus und grenzt ihn vielleicht von anderen Ländern oder von anderen Spielarten ab?
Ja, das Spezifikum des deutschen Rechtsextremismus ist natürlich quasi, dass er in Deutschland an der Macht war. Das ist natürlich nicht der einzige Staat, in dem er an der Macht war, aber sozusagen da, wo er die verheerendsten Konsequenzen hatte, aus der Perspektive des Rechtsextremismus am erfolgreichsten war mit dem Nationalsozialismus, mit dem NS-System, aber natürlich auch gleichzeitig die Variante ist, die am diskreditiertesten in der Welt ist. Und daraus resultiert natürlich, dass der deutsche Rechtsextremismus, das ist auch gar nicht anders denkbar, letztendlich immer explizit oder implizit um die NS-Zeit kreist und auch kreisen muss. Sei es, dass man eben ganz bewusst, wie das Neonazis machen, daran anknüpft und allenfalls Detailfragen, die ein oder andere Kritik vielleicht hat, aber das ist im Prinzip auch nicht so ungewöhnlich. Die Nationalsozialisten waren sich ja auch nicht alle grün, da gab es ja auch unterschiedliche Strömungen. Oder aber sei es, das kommt sehr viel häufiger vor, dass man natürlich, wenn man ein bisschen nicht ganz so verbohrt ist und auch ein bisschen strategisch denkt, natürlich weiß, dass mit einem reinen Neonazismus, also wirklich einer Apologie des Nationalsozialismus, de facto nichts zu gewinnen ist. Also dass man damit sich selbst zu einer Splittergruppe macht und auch Splittergruppe bleibt, weil dafür sind die Verbrechen des Nationalsozialismus einfach zu groß und zu präsent in der eigenen Bevölkerung, aber natürlich auch in der Welt. Und von daher gibt es eigentlich seit 1945 in dieser Szenerie ja die Versuche, in irgendeiner Form sich davon abzugrenzen und stattdessen auf ja, Wegbereiter des Nationalsozialismus zurückzugreifen, die man für vermeintlich unverdächtig und unproblematisch hält, also insbesondere die Ideologen und Theoretiker der sogenannten konservativen Revolution in der Weimarer Republik spielen immer wieder sozusagen. Es gibt immer wieder neue Konjunkturen, wo man diese Bücher ausgräbt, weil das sind ja auch alles Bücher, die sich gegen die Demokratie gerichtet haben und die man dann neu interpretiert oder einfach auch wieder nur wieder liest oder Auseinandersetzungen dazu macht. Und das hat was damit zu tun, dass natürlich der Rechtsextremismus in Deutschland sehr viel stärker als der Rechtsextremismus in anderen Staaten in Erklärungsnöten ist und quasi auf diese Art und Weise das als Problem hat, wenn man so will, mit dem man sich auseinandersetzen muss. Und das macht auch genau seine Spezifik aus. Und gleichzeitig ist es natürlich ein Rechtsextremismus in einem Staat, wo die Auseinandersetzung mit der Geschichte ebenso wie die Nicht-Auseinandersetzung mit der Geschichte und den Streit um die Frage, wie die Geschichte zu interpretieren ist, notwendigerweise eine ganz große Rolle spielt. Das zieht sich ja durch die gesamte Gesellschaft durch, seit der Gründung, beziehungsweise seit Kriegsende und dann natürlich auch seit der Gründung der Bundesrepublik und in abgeschwächter Form oder in anderer Form natürlich auch, war das in der DDR ja auch nicht anders. Und auch das ist ja nicht anders zu denken. Das betrifft im Grunde genommen alle politischen Kräfte. Es wird immer so gerne von manchen gesprochen, es müsse jetzt Schluss sein oder es müsse ein Schlussstrich gezogen werden. Das hat man auch 1945 im Übrigen schon gesagt. Also da waren sozusagen die Waffen noch nicht weggepackt oder man war noch gar nicht richtig entmilitarisiert, geschweige denn entnazifiziert. Und da war man schon der Auffassung, also jetzt ist aber ist es genug. Man muss sich damit nicht auseinandersetzen. Und das hat sich ja auch durchgezogen, genau diese Vorstellung. Aber das ändert gar nichts dran, das kann man millionenfach wiederholen, dass es endlich Schluss sein müsse. Es ist aber einfach nicht so. Denn es gibt ein Interesse an der Geschichte und es gibt ein Interesse an der Auseinandersetzung mit der Geschichte. Und zwar ganz egal, welche Position man letztendlich dazu einnimmt. Und das ist einfach ein Teil der deutschen Gegenwart, nach wie vor. Und die Realität verändert man nicht dadurch, indem man quasi ein Postulat aufstellt. Das ist einfach so.
Jetzt hast du eigentlich das nächste Thema schon vorgegriffen. Wie sieht denn der gegenwärtige deutsche Rechtsextremismus aus? Also die Neonazis hattest du erwähnt, die ja eigentlich ein Randdasein führen im deutschen Rechtsextremismus. Du beschäftigst dich auch mit dem akademischen Rechtsextremismus, aber darüber hinaus. Also wie würdest du den Status quo beschreiben?
Also der Rechtsextremismus, also der gegenwärtige Rechtsextremismus taucht ja in ganz unterschiedlichen Erscheinungsformen auf. Wir haben natürlich den parteipolitischen Rechtsextremismus in seinen unterschiedlichen Ausprägungen von den neonazistischen Kleinstparteien bis hin zur AfD. Wir haben dann natürlich den ganzen Bereich des Subkulturellen. Das betrifft quasi rechtsextreme Musik, genauso wie aber auch rechtsextreme Sportveranstaltungen, Kampfsport, Events und andere subkulturelle Aspekte. Das ist häufig der Bereich, der für Jugendliche besonders attraktiv ist, oder das ist das, worüber Jugendliche auch in die Szene reinkommen oder in Kontakt kommen und dann manchmal auch nicht wieder rausgehen, sondern immer weiter reingehen. Das hat ja manchmal tatsächlich erstmal so diese Ebene, man hört was, man lernt jemanden kennen, man vertieft sich immer weiter rein. Dann haben wir natürlich den akademischen Rechtsextremismus, der viel weniger auf der Straße agiert und auch nicht unbedingt immer, also der kann sich überschneiden mit Parteipolitik, muss er aber nicht. Der also sehr viel stärker quasi ja, das, die Ideologieproduktion auch übernimmt. Da gibt es natürlich, klar, an den Universitäten, Burschenschaften insbesondere, aber auch diverseste selbsternannte Institute, beispielsweise das Institut für Staatspolitik, Zeitschriften, Webpräsenzen, Diskussionszirkel und. Also das Feld ist riesengroß. Und da geht es tatsächlich einfach um Debatte, also um strategische Fragen, aber auch um inhaltliche Fragen. Jetzt gerade, klar, der Ukraine-Krieg dominiert die Medien, der dominiert im Moment auch die Diskussion innerhalb dieser Szene, weil es aus der Perspektive dieser selbsterklärten Rechtsintellektuellen eine ziemlich komplizierte Frage ist, auf welche Seite man sich schlägt. Und man ist da sehr gespalten und streitet sich ziemlich heftig um genau diese Frage. Ja, und es gibt natürlich schlussendlich quasi auch das Feld der Gruppierungen, die sozusagen dann in den rechtsterroristischen Bereich reinreichen, also die viel weniger offen auftreten, sondern sich häufig über diverse Chatgruppen und Ähnliches organisieren, von denen wir sicherlich viele gar nicht kennen und die dann im Prinzip öffentlich auffällig werden. Im schlimmsten Falle, wenn was passiert ist, also wenn irgendwo ein Anschlag verübt worden ist, oder aber, das ist natürlich die bessere Variante, wenn durch die Sicherheitskräfte ein Anschlag oder Anschlagspläne vereitelt worden sind, wenn es Hausdurchsuchungen gegeben hat und dann Waffen gefunden wurden. Die Reichsbürger sind nochmal eine ganz eigene Szene. Also das heißt, wir haben ein ganz, ganz großes Spektrum an Erscheinungsformen und gleichzeitig aber auch, und das ist das, was mir im Moment am meisten Sorge macht, spätestens seit der Debatte, der ganzen Debatte um die Corona-Pandemie, ein Feld, wo es Rechtsextremen durchaus gelingt, sehr stark in die Mitte der Gesellschaft vorzustoßen, und zwar über den Antisemitismus, nämlich über die Verschwörungsfantasien. Wir hatten das schon auch rund um die Debatte der Flüchtlinge 2015, aber in einem anderen Ausmaß, weil da spielten Verschwörungen durchaus, oder die Vorstellung von Verschwörungen durchaus schon eine Rolle, aber nicht quasi in dieser Heftigkeit, wie das jetzt im Kontext der Pandemie passiert. Und da hat sich ein Feld eröffnet, wo ich sage, also das hat mich wirklich überrascht, obwohl ich ja lange mich mit dem Feld befasse, also dass so weit in das alternative Milieu der Heilpraktiker und Edelsteinkundigen und Esoterischen und was es da irgendwie nicht alles gibt, hineinreicht, dass ich wirklich im negativen Sinne überrascht bin. Also das wird uns sicherlich, gut, die Pandemie ist ja auch nicht zu Ende, aber das wird uns, ungeachtet wie jetzt der weitere Verlauf ist, das wird uns noch sehr, sehr lange beschäftigen, und das ist gerade für das Feld des Antisemitismus ein riesengroßes Problem und für die Rechtsextremen natürlich ein absoluter Glücksmoment, weil sie damit im Grunde genommen mit ihren Thesen in gesellschaftliche Bereiche vorstoßen, die eigentlich nicht dem rechtsextremen Spektrum per se angehören.
Und du beschreibst jetzt schon den Antisemitismus quasi als Brücke, die geschlagen wird, um den Rechtsextremismus da vielleicht zu verankern. Die Debatte um Rechtsextremismus hatte die Szene durchaus beschäftigt, auch sagen die Corona-Leugner-Szene. Es ist die Corona-Pandemie zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung zurückgegangen. Viele Beschränkungen und Schutzmaßnahmen sind gefallen. Deine These wäre zu sagen, die bleiben uns erhalten. Die Corona-Leugner sowohl als auch sagen die neu gewonnenen Rechtsextremen, die in der Szene sind. Also die Frage ist ja, was passiert mit denen, wenn jetzt dieses Thema durch ist?
Also wie gesagt, ich bin Politikwissenschaftlerin und kann nicht in der Kristallkugel lesen. Aber ich weiß natürlich gerade auch aus der historischen Forschung, wenn sozusagen Menschen mit bestimmten Gedankengut in Kontakt gekommen sind und das nicht von vornherein als absurd und falsch und ideologisch wahrgenommen haben, dann ist das ja, wenn der Anlass vorbei ist, nicht weg. Also das kann man ja bei sich selbst beobachten. Also wenn ich etwas lese, was mich in irgendeiner Form beeindruckt, dann kann ich das Buch wegstellen und treffe vielleicht auch die Person, die es mir empfohlen hat, gar nicht wieder. Aber es ist trotzdem in meinem Kopf und es steht auch in meinem Bücherregal. Und ich kann es irgendwann wieder rausgreifen. Also das heißt, das ist ja nicht damit jetzt einfach gelöscht, was da sozusagen an Brücken und Verbindungslinien geschlagen worden ist, sondern es ist in der einen oder anderen Form ja in den Köpfen und in den Weltbildern von Menschen gelandet. Damit meine ich jetzt nicht, dass alle, die jetzt auf solchen Demos waren oder sich da irgendwie in irgendeiner Form engagiert haben oder was vollkommen Absurdes gekauft haben, weil sie irgendwie dachten, das würde besser helfen als der Impfstoff, dass die jetzt alle quasi Teil der rechtsextremen Szene wären. Nein, also dann könnte man gar nicht mehr beruhigt schlafen. Aber es wird einen, wie auch immer gearteten Prozentsatz, das werden wir einfach sehen, geben, der tatsächlich jetzt darüber einen Fuß in die Szene gesetzt hat, und es wird Menschen geben, die dann eben den zweiten Fuß hinterherziehen. Und wie sich das dann entwickelt, das hängt natürlich davon ab, schlicht und ergreifend, welche weiteren Krisen stehen uns bevor. Also für Rechtsextreme und Antisemiten sind natürlich gesellschaftliche Krisenzeiten tolle Zeiten. Das kann man prinzipiell so festhalten, denn es sind quasi Zeiten, wo sie deutlich mehr Zulauf bekommen als zu Zeiten, wo man in der Gesellschaft so das Gefühl hat, naja, man ist vielleicht nicht mit allem zufrieden, aber eigentlich ist das doch so ganz in Ordnung, wie es läuft. Da gibt es dann ja auch gar keinen Anlass in irgendeiner Form, sich anders zu orientieren. Aber Krisenzeiten sind immer für Antisemiten und Rechtsextreme leider gute Zeiten.
Vielleicht dann, um eine Brücke zu schlagen zu einem Nischenthema, wenn wir schon bei dem ganzen allgemeinen, als ganz allgemeinen Gesellschaftsdiskussion sind. Du hast ja über Burschenschaften promoviert.
Ja.
Und die sind ja nach wie vor ein recht weit verbreitetes Phänomen an männlichen Studierenden. Was macht denn die deutschen Burschenschaften aus? Und sozusagen die andere Anschlussfrage wäre, warum sind die rechts? Weil das waren sie ja nicht immer.
Ja, ich muss vielleicht eine Einschränkung machen. Also ich habe promoviert über Studentenverbindungen als Männerbünde. Das heißt nicht nur über Burschenschaften, auch wenn die ein wichtiger Teil davon sind. Also Studentenverbindung ist der Oberbegriff, der Sammelbegriff. Und Burschenschaften sind ein Untertypus, allerdings aufgrund ihrer historischen Bedeutung Anfang des 19. Jahrhunderts der bekannteste Verbindungstypus und natürlich auch der Verbindungstypus, der aktuell am stärksten in der Kritik steht wegen Rechtsextremismus. Also nicht jede Studentenverbindung ist rechtsextrem. Ja, was macht die Burschenschaften aus? Also sie haben sich ja sozusagen gegründet oder sind sozusagen entstanden aus der Nationalbewegung Anfang des 19. Jahrhunderts im Gefolge der antinapoleonischen Kriege und haben im Grunde genommen das Deutschnationale, beziehungsweise wie die das damals selber nannten, das Deutschnationale, die Rechtschreibung war noch etwas anders und auch die Aussprache, zum Programm erhoben, zu einem Zeitpunkt, wo es Deutschland als Nationalstaat noch überhaupt gar nicht gab. Und von daher waren sie natürlich in gewisser Weise Wegbereiter, weil sie sich für einen deutschen Nationalstaat und für die Überwindung der Kleinstaaterei eingesetzt haben und das zum Teil verbunden haben tatsächlich mit Forderungen, mit demokratischen Forderungen nach Pressefreiheit, Reformen an den Universitäten, Abschaffung des Feudalismus etc. pp. Aber gleichzeitig gab es eben schon seit den Ursprüngen Anfang des 19. Jahrhunderts auch starke Strömungen innerhalb der Burschenschaften, die ganz gewiss nicht demokratisch waren, sondern die einen ganz vehementen Antisemitismus vertreten haben, die der Auffassung waren, dass für Juden in diesem neu zu errichtenden Nationalstaat kein Platz sei, sondern dass das Deutsche an sich das Christliche sei und nicht das Fremde und nicht das Jüdische. Mit den Fremden hat man vor allem die Franzosen gemeint. Klar, das waren ja die napoleonischen Kriege und da spielte natürlich quasi der Hass auf Frankreich eine besonders große Rolle. Und aber die haben sich ganz in der Tradition insbesondere des lutherischen Christentums verstanden. Und da natürlich klar, da ist der Antisemitismus oder der Antijudaismus, wenn man es genauer sagen will, ja auch enthalten. Und das haben sie aber noch zugespitzt und auf die Spitze getrieben und schon ganz früh Debatten darüber geführt, über die Frage, ob jüdische Studenten Mitglied sein können in den Burschenschaften. Und das ist sehr unterschiedlich entschieden worden. Und man kann eigentlich sehen, dass also diese zwei Strömungen, modellhaft gesehen, die ziehen sich durch die gesamte burschenschaftliche Geschichte durch und je nachdem, wie die Zeiten gewesen sind, dominiert eben mal die eine, mal die andere. Und insbesondere im Deutschen Kaiserreich hat sich das in den Burschenschaften ganz stark zugespitzt. Also der erste Schritt war dann, die Religionszugehörigkeit in die Mitgliederlisten mit aufzunehmen, mit dem Ziel, die Juden aus dem Verband herauszudrängen, wie man das nannte. Dabei gab es quasi einen Widerspruch, der bis heute auch immer wieder auch noch eine Rolle spielt, nämlich dass zu dieser Zeit die Burschenschaften noch angefangen haben, sich als Lebensbünde zu verstehen. Das machen sie bis heute. Das heißt, wenn man da Mitglied wird, verspricht man ein Leben lang Mitglied zu bleiben. Und nun kann man natürlich sozusagen von dieser Anlage her schlecht eigentlich sagen, okay, da hat jetzt jemand geschworen, ein Leben lang Mitglied zu bleiben. Die anderen haben gesagt, ja, wir wollen auch, dass du ein Leben lang Mitglied bist. Und jetzt sagt man, oh, Edge Badge, du bist aber irgendwie Jude. Das wollen wir nicht. Also das war sozusagen ein formales und ein Ehrenproblem, das zu machen. Und das hat sich dann über die nächsten Jahrzehnte aber immer weiter zugespitzt, sodass dann schon Anfang der 1920er Jahre, also tatsächlich 1920 sogar, die Mitgliedsburschenschaften der deutschen Burschenschaft den Beschluss gefasst haben, also einen Arierbeschluss gefasst haben, wo es eben nicht mehr nur um die Religionszugehörigkeit ging, sondern tatsächlich auch um die sogenannte jüdische Abstammung. Das war lange bevor, also die NSDAP gab es noch gar nicht. Es war lange vor der NS-Zeit. Und diese Fragen ziehen sich natürlich durch, oder diese Geschichte oder diese Tradition zieht sich durch im Verband selber. Und von daher ist es natürlich auch nicht verwunderlich, dass je nachdem, welchen burschenschaftlichen Dachverband man vor sich hat, es eben insbesondere mit der deutschen Burschenschaft eben einen Dachverband gibt, der tatsächlich rechtsextrem ist.
Vielleicht noch ein Aspekt, weil du schon in deiner Promotion natürlich auf einen Teilaspekt eingegangen bist, gerade auf die Männerbünde. Wenn man sozusagen den Bogen schlägt von diesen Männerbünden zum Rechtsextremismus, wie wichtig ist denn oder wie konstitutiv ist denn der Antifeminismus, sozusagen diese Misogynie, für die Ideologie? Oder wie ist jetzt dieses Männerelement vielleicht auch sowohl in Studentenverbindungen als auch in rechtsextremen Gruppen wichtig?
Das ist ganz zentral. Also der Antifeminismus ist letztlich ein verbindendes Element der Szenen, wie auch häufig der Antisemitismus ein verbindendes Element ist, weil es tatsächlich etwas ist, was in seiner unterschiedlichen Ausprägung, das ist nicht bei jeder Gruppe dann identisch, und für manche ist es ein wichtiges Thema, für andere ein weniger wichtiges Thema, aber es ist mindestens unausgesprochen ganz klar, dass man für eine traditionelle Geschlechterordnung eintritt und dass alles, was in irgendeiner Form feministisch ist, egal in welcher Variante, abzulehnen ist, weil man sozusagen also theoretisch ist das auch klar, weil die Männerbundtheorien, mit denen ich mich befasst habe, die kommen letztendlich ja alle de facto zum Schluss, dass die höchste Vollendung des Männerbundes, und sie sehen den Männerbund als positiv, also das ist natürlich die Prämisse, sie sehen das als positiv, und die höchste Vollendung des Männerbundes ist für diese Theoretiker der Staat. Und das ist aber natürlich quasi ein Staat, in dem Frauen nichts zu melden haben. Und gleichzeitig sind sie aber der Auffassung, dass ein echter Mann in einem männerbündischen Milieu sozialisiert werden muss, damit er befähigt wird, Verantwortung im Staat zu übernehmen. Ja, ich spreche das jetzt so ein bisschen in den Worten des frühen 20. Jahrhunderts. Das würde man heute etwas moderner formulieren. Aber das ist der theoretische Kern, dass Frauen im Grunde genommen eigentlich im Staat nichts zu melden haben sollen, sondern dass das Feld der Frauen die Familie ist. Und das ist sozusagen, da habe ich dann auch nochmal so eine Verbindung quasi zu meiner Israel-Forschung gefunden, weil ich habe mich ja mit den Frauen und den Geschlechterverhältnissen im israelischen Militär befasst. Und zwar deshalb, weil mich die Frage interessiert hat, wie ist das eigentlich, also ist das sozusagen in einem Staat, der aufgrund seiner besonderen Staatsgründung und seiner besonderen Geschichte in der zionistischen Bewegung letztendlich eine Geschichte hat, wo Frauen von Anfang an durch, also das war auch nicht so einfach, aber die haben sozusagen es geschafft, durchzusetzen, dass sie an die Waffen dürfen. Deshalb, in dieser Tradition gibt es ja auch bis heute die Wehrpflicht für Frauen in Israel. Das heißt, es ist ein letztlich vollkommen anderer Staatsgründungsprozess als der, ich glaube, tatsächlich aller anderen Staaten, wo sozusagen demokratische Staatsgründungsprozesse darüber gelaufen sind, dass die Demokratie und der Staat aber in Männerhand erstmal waren. Also ohne Wahlrecht. Und die Begründung, weshalb Frauen kein Wahlrecht haben sollten, war immer und überall der Punkt, dass sie ja das Vaterland nicht mit der Waffe in der Hand verteidigen. Dass sie deshalb auch nicht das Anrecht haben. Und das fand ich unglaublich interessant. Das ist in Israel, oder finde ich bis heute interessant, das ist in Israel schlicht und ergreifend anders. Und ich finde das schade, dass so wenige daran forschen. Also ich habe da immer noch ganz viele offene Fragen, aber das ist einfach ein unglaublich interessantes Thema, weil es aufgrund der Besonderheit dieses Staatsgründungsprozesses schlicht und ergreifend anders gewesen ist als in den anderen westlichen Staaten.
Eine wirklich spannende Anekdote quasi zum Schluss unseres Podcasts. Zwei Fragen hätte ich noch in petto, wenn wir schon wieder beim Thema Israel sind. Was ärgert dich denn am meisten an der deutschen Israel-Debatte?
Was ärgert mich am meisten? Am meisten ärgert mich, dass man in dieser Debatte meinem Eindruck nach sehr viel stärker als in anderen Debatten Dinge behaupten kann, ohne in die Verpflichtung genommen zu werden, sie auch zu begründen und zu beweisen. Weil eigentlich ist das, finde ich, es ist eigentlich ein Grundsatz einer jeden Debatte, wenn ich eine Behauptung aufstelle, egal welche, dann muss ich eigentlich diejenige sein, die diese Behauptung begründen kann und nicht ein anderer muss sozusagen meine Behauptung widerlegen. Und dieser Grundsatz, also das ärgert mich insbesondere an der medialen Berichterstattung, spielt so selten eine Rolle, weil ganz viel von dem, was da an Vorurteilen, an israelbezogenem Antisemitismus auch und auch einfach an Falschbehauptungen in der Welt kursiert, das könnte man tatsächlich reduzieren, wenn man sich an diesen Grundsatz halten würde, wenn man einfach auch die Frage stellen würde, ja, wie kommt man jetzt eigentlich dazu, macht es überhaupt Sinn, diese Sache zu behaupten? Und mit relativ, also bei vielen Dingen ist es so, mit relativ wenig Recherche und ein bisschen Nachfragen, kommt man dann schon drauf, aber das ist ja eigentlich nicht die Aufgabe der Kritikerinnen und Kritiker, das dann immer wieder sozusagen, wird ja Gott sei Dank gemacht, macht die deutsch-israelische Gesellschaft ja auch glücklicherweise, aber eigentlich ist es die Aufgabe derjenigen, die eine Behauptung aufstellen. Und ansonsten könnte man auch sagen, also wenn man sie nicht belegen und begründen kann, dann sollte sie eigentlich auch, zumindest in den seriösen Medien, keine Bedeutung haben, weil sie dann im Grunde genommen vollkommen belanglos ist. Das ist bei anderen Themen auch so. Man lässt bei anderen Themen auch nicht quasi wirklich jede Quatschbehauptung zu. Aber gerade wenn es um Israel geht, ist das leider Gottes sehr häufig der Fall.
Was muss dann jetzt passieren, damit sich diese deutsch-israelischen Beziehungen verbessern?
Ja, was muss passieren, dass sich die deutsch-israelischen Beziehungen verbessern? Also ich denke, als allererstes muss man das, was es an Beziehungen gibt auf allen Ebenen und was natürlich wie überall durch die Pandemie zum Erliegen gekommen ist, das muss wiederbelebt werden, da muss dran angeknüpft werden. Es muss auch ausgebaut werden, insbesondere ich finde im Bereich irgendwie Schüleraustausch, Jugendaustausch, Studierendenaustausch, wissenschaftlicher Austausch, also gerade angesichts der Boykottkampagnen weltweit gegen die israelischen Universitäten ist das ein ganz wichtiger Punkt, dass wir da unsere Beziehungen ausbauen, vertiefen. Da gibt es, glaube ich, ganz viele Anknüpfungspunkte, aber natürlich auch im wirtschaftlichen Bereich und Ähnlichem. Und zum Zweiten denke ich, gerade angesichts des Ukraine Krieges ist es absolut notwendig, dass die deutsche Außenpolitik ihre Iran-Politik überdenkt, ernsthaft überdenkt, um sozusagen nicht in einigen Jahren vor dem gleichen Scherbenhaufen zu stehen und zu sehen, dass man da bestimmte Dinge einfach unterschätzt hat. Also das würde ich mir wirklich wünschen. Also nicht Hals über Kopf, natürlich wohl überlegt und bedacht und natürlich auf gar keinen Fall mit Kriegsdrohung oder Ähnlichem, aber tatsächlich im Sinne einer nüchternen Analyse, im eigenen Interesse, aber natürlich auch im Interesse der deutsch-israelischen Beziehungen, die ja ganz besondere Beziehungen sind, aber auch in unserem ganz eigenen demokratischen Interesse.
Ein starkes Schlusswort und damit vielen, vielen Dank, Alex, für diesen langen Podcast heute. Aber wir haben, glaube ich, viele Themen abgedeckt, die wir sonst nur en passant mitgenommen haben. Danke, dass du heute gekommen bist und danke für deine zahlreichen Einblicke und Einsichten, die uns, glaube ich, alle bereichert haben. Und bis hoffentlich sehr bald.
Ich habe zu danken, dass ich hier sein durfte.